Kapitel 3 – Gedanken und Gefühle. Ist das zu fassen? Jetzt bin ich tatsächlich schon auf dem 4. Blatt gelandet. Aber was nun? Das nächste Blatt ist 3 Zentimeter von mir entfernt. Was ist, wenn ich jetzt daran scheitere? Die Sonne ist noch so weit weg. Ich glaube, ich schaffe das nie allein. Hallöchen, du da oben. Dir geht es doch so gut. Lass mir doch mal bitte was von deinem Seidenfaden herunter. Die kleine Raupe wartete, aber Rapunzel meldete sich nicht. Es wurde kühler. Eine leichte Sommerbrise durchstöberte das Blattwerk. Die zarte Puppe Rapunzel wippte mit ihrem Zweiglein, an dem sie befestigt war, im Klang des Windes auf und ab. Die kleine Raupe stimmte im Takt ein und gab sich mit ihrem schwerfälligen Körper dem gleichen Rhythmus hin, bis sie 1, 2, 3, 5 Zentimeter nach oben katapultiert wurde. Plopp! Herab glitt zeitgleich eine zweite leblose Schale in Form eines Kriechtieres, die nun am feuchten Waldboden versteckt zwischen Laub und Pilzen vor sich hinruhte. Wenn aus grünem Neid Apfelkuchen gebacken wird, hol dir dein Rezept. Dein eigenes Warum ist wie ein Fixstern, der dir den Kurs angibt. Vergiss den ollen Kompass, du hast es in dir, du weißt genau, wo du hin willst. Aber wer könnte dir in deinen Gedanken noch bevor die Reise begonnen hat im Weg stehen, um überhaupt die Segel zu setzen? Richtig, da sitzt ja noch wer auf Blatt Nummer 15, schön dick eingemummelt und wird bald die Flügel von sich strecken. Wie jetzt? Ich soll mich hier wie eine Blöde hochrackern, habe meine Vergangenheit hinter mir gelassen, übernehme Verantwortung, soll jeden Stolperstein und jeden Regentropfen mit Bravour zur Seite schieben, um dann festzustellen, dass die Madame einen viel besseren Platz mit vermutlich weniger Mühe abgekriegt hat? Wie ungerecht ist das denn bitte? Die könnte mich ja zumindest mal an ihrem Glück teilhaben lassen. Es wird immer jemanden geben, zu dem du aufschaust oder der es vermeintlich besser hat als du in deiner momentanen Situation. Früher war es Mama und irgendwie ist sie es ja heute auch noch. Mama ist halt die Beste, so sollte es zumindest sein. Dann kann es eine liebe Freundin sein, ein Herzensmensch, die immer einen besseren Kerl, einen geileren Job und ein sorgenfreies Leben abgekriegt hat. Hat sie schon wieder abgenommen? Aus dem Nichts kriegt sie einfach mal eine Gehaltserhöhung, ohne darum gebeten zu haben, und aussehen tut sie immer noch wie Anfang 20, trotz Kind und Kegel. Mann hat die es gut. Der Teufel kotet grundsätzlich auf den dicksten Haufen. Gönne ich es meiner Freundin? Ja sicher, absolut. Aus tiefstem Herzen, wirklich. Ich gönne es jedem Menschen, erfolgreich und sorgenfrei zu sein. Aber tief in mir nagte ab und an doch das leise Gefühl, ich will das auch. Warum habe ich nicht so viel Glück? Wieso ist bei meinen Genen bauchtechnisch so einiges schiefgelaufen? Was hat sie, was ich nicht habe? Ich will doch auch mal was vom saftigen Kuchen abhaben. Was bringt der kleine Neidteufel? Vielleicht lassen wir den Frust und das Gefühl, einen Mangel im Leben zu verspüren, mal beiseite. Das triggert nur unnötig und raubt Energie. In erster Linie schauen wir, was hat die Person anders gemacht? Das kann ja nicht verkehrt sein. Abgucken habe ich schon als Baby beherrscht. Vielleicht wurde sie in der Kindheit nicht so wie ich von Klassenkameraden in der Schule aufgrund meiner 2 Kilogramm Übergewicht niedergemacht und gehänselt. Vielleicht ist sie ein Macher, eventuell hat sie aber auch einfach nur sehr viel Glück in ihrem Leben gehabt. In dem Moment fällt mir ein, hey, ich habe ja neuerdings eine Vision, ein Warum. Vielleicht will meine Freundin was ganz anderes, hat eine ganz andere Vision ihres Lebens und ist sie überhaupt angekommen? Wie kann man sicher sein, dass diese Person alles hat? Gegebenenfalls steht sie sogar am selben Punkt ihres Lebens wie ich. Vergiss deinen Neid und nutze die Gelegenheit, etwas für dich daraus zu lernen. Es bringt immer etwas, erfolgreiche Menschen nach ihrem Schlüssel zu fragen. Lass dir dankend einen Tipp geben, wie du schneller deine Ziele erreichst oder leichter. Eventuell sieht dein Umfeld sogar etwas in dir, was du noch nicht einmal gespürt hast und gibt dir einen kleinen Wink, einen Perspektivwechsel, um dein wahres Potenzial zu entdecken. Nutze die Menschen, die schon einen Schritt weiter sind. Verwandle deinen Neid in eine Chance, etwas noch Größeres zu schaffen. Aber vergiss dabei bitte nicht dein eigenes Warum, sonst bist du wieder im Kopier- und perfektionistischen Wettbewerbsmodus. Angenommen, wir haben nun eine Schritt-für-Schritt-Anleitung unserer Freundin bekommen, das perfekte Grundrezept, um nicht nur vom großen Kuchen was abzukriegen, sondern selbst den allerbesten, saftigsten, aromatischsten Apfelkuchen unseres Lebens zu backen. Was hält dich noch zurück? Du hast alle Zutaten auf deiner Arbeitsplatte sorgfältig nebeneinander aufgereiht. Dein Ofen ist bereits vorgeheizt. Du nimmst die Rührschüssel und die Eier zur Hand, da fällt es dir wie Schuppen von den Augen. Du hast Angst, dass dein wunderschöner, perfekter, mit Liebe hergestellter Kuchen verbrennen könnte, wie deine missglückten Schokomuffins von letzter Woche. Na super, zumindest nehme ich dann nicht weiter zu, denkst du dir jetzt. Und ohne Apfelkuchen ging es mir auch gut. Nein, verdammt, du willst diesen Apfelkuchen, du hast ihn förmlich gerochen, ihn in Gedanken schon gekostet. Du hast es dir so fest vorgenommen, dein Leben mit diesem Apfelkuchen zu bereichern. Was wäre, wenn die verbrannten Schokomuffins niemals da gewesen wären? Was wäre, wenn dir jetzt einfach jemand die Schüssel aus der Hand genommen und gesagt hätte, du, das läuft schon, fang einfach an, ich habe die Temperatur runtergedreht. Wärst du dann nicht unendlich dankbar und stolz auf dich, das wohlbehütete, perfekte Rezept in die Tat umgesetzt zu haben? Manche Ängste beißen tief in uns. Teilweise wissen wir nicht mal mehr, wieso sie da sind. Wir haben alle Grundzutaten da, uns hilft sogar vielleicht jemand beim Rühren. Aber anstatt bei den Eiern zu beginnen und schon jetzt den Geruch in der Nase und den perfekten Geschmack im Mund zu haben, schauen wir gleich auf das fiktive Misslingen, was vermutlich gar nicht eintreffen wird, immer in Begleitung von Muffensausen bei jedem Schritt einen Fehler machen zu können. An meinem 8. Geburtstag hatte ich eine tiefe innere Eingebung, als ich die Kerzen auf der von meiner Mutter süß verzierten Sahnetorte anstrahlte. Schitte, noch 10 Jahre, dann hast du einen Führerschein. Ich weiß nicht, wieso dieser Gedanke aufploppte, aber er wuchs in mir. Jedes Jahr zählte ich eine Kerze mehr und ein Jahr weniger, bis der Zeitpunkt mit mir am Steuer erreicht sein würde. Kann ich das überhaupt? Was ist, wenn ich die Kontrolle verliere? Wie war das nochmal mit dem Gas und der Kupplung? Wie alle jungen Mädchen machte ich mit 17 den Führerschein. Es war halt so üblich. Ohne Probleme und ohne Extrarunde absolvierte ich die Theorie. In meiner praktischen Prüfung machte ich einen kleinen Fehler. Ich fuhr an einer roten Ampel zu früh an, weil ich dachte, sie springt jetzt gleich eh auf grün um. Mein Fahrlehrer wurde nervös. Ich habe immer noch die ungläubigen, panischen großen Augen und seine im Leder eingegrabenen Finger vor Augen. Ich merkte, ui, bleib mal lieber noch an Ort und Stelle, Gefahr in Verzug. Mein Prüfer, einer von der extrem harten und mürrischen Sorte, sagte nur, das ist ja wie Lotto spielen. Nach 45 Minuten war erstmal meine Beifahrerin an der Reihe und würgte prompt 5-mal ab. Ich wusste nicht, ob ich bestanden hatte oder nicht. In den weiteren 40 Minuten, die meine Leidensgenossin über die Autobahn gurkte, sah ich nichts. Tiefe Leere, es rauschte alles an mir vorbei. Dann endlich, herzlichen Glückwunsch, Sie haben beide bestanden. Ich konnte mich nicht freuen. Wo andere um den Hals aller ihr umstehenden Personen fallen, verkroch ich mich in mein Zimmer und musste alles sacken lassen. Mein Perfektionismus und die Feststellung, nicht ideal gehandelt zu haben, hatten mir die Freude deutlich verdorben. Übrig blieb, oh nein, jetzt bist du auf dich allein gestellt. Das packst du niemals. Du bist noch nicht bereit, dich Autofahrer zu nennen. Ich kaufte mir zu meinem 18. Geburtstag vom angelegten Geld meiner Eltern ein eigenes Auto, den Peugeot 206 in Metallicgrün mit leichtem Blauschimmer. Mensch, ich liebte dieses Auto. Ich liebte es so sehr, dass ich es nicht zu Schrott fahren wollte. In einem ganzen Jahr bin ich knapp 100 Kilometer gefahren. Das Auto durfte gehen. Danach folgten fast 10 Jahre Abhängigkeit von Freunden und Familie. Die Angst, erneut zu versagen, brannte sich tiefer ein wie die Schokomuffins auf dem Backblech. Hinzu kam ein absolutes Unverständnis einiger Menschen meines Umfeldes. Wer fährt schon nicht gerne Auto? Das ist doch das Normalste der Welt. Ich verglich es bei nervigen Konfrontationen immer gerne mit Höhenangst. Würdest du den Mount Everest oder auch nur den kahlen Asten besteigen, wenn du unter Agoraphobie leidest? Wohl eher nicht. Dann verstummten meist die Seitenhiebe und es hieß, bitte anschnallen. Die Jahre vergingen und ich lernte meinen Mann kennen. Auch von seiner Seite Verständnislosigkeit, aber im Gegensatz zu allen anderen hieß es auf einmal, ich weiß aber, dass du es kannst. Mach es doch einfach mal. Du musst ja nicht gleich nach Holland fahren. Ich beschloss, den kleinen Strohhalm, der mir gereicht wurde, anzunehmen, kaufte mir einen Smart und gab ihm einen Namen, um mehr Beziehung zu ihm aufzubauen. Auf seinem Nummernschild prangten meine damaligen Initialen meines Geburtsnamens. Ich nannte ihn mit voller Hingabe Bertram Scholle. Frag mich nicht, wie ich auf so einen Schwachsinnsnamen kam. Oder mit noch mehr Poesie, mein lieber Scholli. Diese kleine Knutschkugel konnte gar nicht gefährlich sein. Er fuhr mit seinem Halbautomatikgetriebe quasi wie von selbst und sah dabei auch noch putzig aus. Wir starteten in einem Industriegebiet. Alles flatterte in mir. Ein unbändiger Druck im Hals und der Herzgegend strahlte in meinen gesamten Körper und machte Party. Aber irgendwie wurde es wärmer in der Bauchgegend mit jedem Meter, den wir zurückgelegt hatten. Dann durch die City. Die Wärme breitete sich aus, genauso wie das Grinsen im Gesicht meines Mannes. und schließlich außerorts bis zur Autobahnauffahrt. Dann lenkte ich entspannt mein blaues Supergefährt auf den naheliegenden Parkplatz und blieb neben einem 40-Tonner stehen. David gegen Goliath. Geht doch, ertönte es zufrieden vom Beifahrersitz. Entgegen kam ein freudiges Lächeln. Ja wirklich, es ging. Wo früher nicht mal 50 Meter bis zum um die Ecke liegenden Discounter machbar gewesen wären, fuhr ich ab diesem Zeitpunkt einfach. Nach jeder Fahrt ein kleines Resümee, ob ich hätte etwas besser machen können. Irgendwann ließ ich die anschließende Leistungsbewertung sein und brauste einfach von A nach B, immer einen Schritt weiter. Als unsere Tochter unterwegs war, musste ich mich von Scholli verabschieden. Ein Kinderwagen und Maxi-Cosi passten nun wirklich nicht in die kleine Blechkugel. Ich kaufte mir einen gebrauchten Polo. Heute fahren wir ein Kombi, aber auch ein SUV ist kein Ding. Hauptsache, die Karre hat Automatik. Das ist meine persönliche Freiheit und Sicherheit, die ich mir zugestehe. Autobahn war für mich bis vor einem halben Jahr, fast 10 Jahre nach meinem Wiedereinstieg in die Fahrerwelt und nach 20 Jahren Führerschein, leider immer noch tabu. Mein Mann als Außendienstler liebt es, sie zu benutzen. Für mich ist sie immer ein Wagnis gewesen. Aber Schritt für Schritt habe ich es geschafft, die Sahne für den Apfelkuchen auch noch draufzupacken. Unser Sohn hatte eine Abschlussveranstaltung vom Kindergarten im putzigen Ort Ohr-Erkenschwick. Dort sollten wir nach einem schönen Wandertag in kleinen Holzhütten übernachten. Es war ein richtig netter Nachmittag. Die Kinder hatten unfassbar viel Spaß. Blöderweise fing Thilo am Abend an, hoch zu fiebern. Das Problem bestand nun darin, dass René beim Grillen schon das ein oder andere Bierchen mit den anderen Papas getrunken hatte. In Windeseile packten wir alles zusammen und fuhren los. Ich, schon leicht nervös, weil ich tatsächlich noch nie fast 2 Stunden Auto am Stück gefahren bin. Und dann die Hiobsbotschaft vom Beifahrersitz. Schatz, das Navi zeigt mir nur die Strecke über die Autobahn. Oh, Scheiße, damit hatte ich nicht gerechnet. Mein Herz fing wie wild an zu rasen. Ich spürte, wie mein Gesicht versuchte, krampfhaft zu lachen, um mit Humor ein bisschen Milde ins Spielchen zu bringen. Pustekuchen. Ich fasste mir gefühlt ständig ins Gesicht und stand förmlich neben mir. Noch 5 Kilometer bis zur Autobahnauffahrt. Und da passierte es. Mir wurde bewusst, dass ich ja bereits erste kleine Küchlein gebacken habe. In meiner Ausbildung zum NLP-Practitioner und Master lernte ich, positive Gefühle zu ankern und durch bewusstes Atmen zu aktivieren. So meditierte ich quasi unbewusst während des Fahrens, atmete tief ein und aus und stürzte mich auf das Gefühl, wie geil es doch wohl wäre, nach bestandener Autobahnprüfung zu Hause anzukommen. Noch 500 Meter. Schatz, ich hab es. Entweder geradeaus auf die Autobahn oder einfach hier an der Ampel links über Land. In diesem Moment gab es keine Entscheidung mehr. Diese fiel bereits beim ersten Schatz. Ich ergriff die Chance und backte den leckersten Apfelkuchen aller Zeiten. Gib Gummi, go for it! Das Gedanken- und Gefühletheater. Vielleicht hast du auch Ängste in dir, die dich immer und immer wieder daran hindern, deine Wünsche in die Tat umzusetzen. Ich lade dich einmal ein, dir die Frage zu stellen, was das Schlimmste wäre, was dir in deiner Furchtsituation passieren könnte. Stehst du zum Beispiel vor einem wichtigen Meeting und hast Angst, dass du keinen Zugang zu deinem Publikum findest, dir die fein säuberlich geordneten Notizzettel aus der Hand fallen oder du anfängst zu stottern? Was passiert, wenn du in diesem Moment gänzlich versagen würdest? So gesehen, nix. Du stirbst zum Glück nicht wie der Neandertaler, der seine Höhle verlassen hat. Das Einzige, was dir Schlimmes widerfahren könnte, ist deine Gedankensopranistin, die heiter deine Rolle der Versagerin bestärkt und die Arie auf dem höchsten C durch dein Gehirn schallen lässt. War ja klar, dass ich das wieder nicht hinkriege. Uns Menschen gehen am Tag ca. 60.000 bis 80.000 Gedanken durch den Kopf. Das sind mindestens 2.500 in einer Stunde und somit knapp 42 in der Minute. Uiuiui, da sind wir aber mal den ganzen Tag ordentlich am Grübeln. Von diesen tausenden Gedanken seien laut Wissenschaft fast ein Viertel, 24%, negativ. Nur 3% positiv und der Rest neutral behaftet. Das würde bedeuten, dass der durchschnittliche Mensch 8-mal mehr negative Gedanken hat als positive. Unter Stress kann die Prozentzahl der negativen Gedanken sogar auf ca. 70% ansteigen. Wir haben also ein ständiges Blabla im Kopf, das uns sagen will, wo es lang geht, was wir alles falsch im Leben machen oder lassen sollten. Eine interessante Theorie besagt, dass Gefühle in erster Linie neutral sind, auch die negativen. Erst wenn wir ihnen Muster auferlegen, die uns durch unseren Körper, zum Beispiel Angst, Herzschlagen, Schwitzen oder eine flache Atmung, unsere Gedanken, verknüpfte Erinnerung, Ausdrucksweise, Mimik und Gestik oder unser Verhalten, Erstarren, Wegrennen, generiert werden, bekommt das jeweilige Gefühl eine subjektive Bedeutung. Wenn jemand zum Beispiel einen Bungee-Sprung wagt und sich in einem Moment der positiven Erregung befindet, könnte er die gleichen Symptome feststellen wie ein ängstlicher Mensch, der an Arachnophobie leidet und eine Spinne über seinen Arm krabbeln sieht. Die körperlichen Merkmale sind identisch, die Bedeutung, die man dem Gefühl beimisst, ist aber eine gänzlich unterschiedliche. Wenn wir von dieser Tatsache ausgehen, ist es doch ziemlich wahrscheinlich, dass, egal in welcher Situation wir uns befinden, erst unsere Gedanken entscheiden, ob es ein positiver oder ein negativer Moment wird. Bleiben wir noch einmal beim Beispiel unseres imaginären Worst-Case-Szenarios des vermasselten Meetings. Was würde wohl passieren, wenn du deine Gedanken, die dich nach deinem vermeintlichen Misserfolg immens herunterziehen, in Gedanken verwandelst, die deine Seele und deinen Körper positiv beeinflussen? Selbst wenn alles schieflaufen würde, kannst du mit deinen Gedanken die Gefühle so steuern, dass du rein das Positive aus dieser Situation herausziehst. Du kannst dir absolut sicher sein, dass du perfekt organisiert warst. Du hast alle entscheidenden Vorbereitungen getroffen und dein Bestes gegeben. Die Version, die momentan deine beste ist, hast du gelebt. Und woher weißt du eigentlich, ob das Meeting ein Flop war? Vielleicht bist du mega sympathisch und authentisch rübergekommen, dass du mit all deinen Pannen trotzdem die Menschen auf deiner Seite hattest und gewinnen konntest. Schluss mit diesen ständigen Selbstzweifeln und Negativarien. Wie wäre es denn mal zur Abwechslung damit, der Diva in deinem Kopf einen mit der Laute vor den Latz zu knallen und ihr ein anderes Programm aufzuerlegen, wie »Hey, was soll's, dann mache ich es halt nochmal«. Ich frage mich, wie du dich fühlen würdest, wenn du bereits vor deiner Präsentation deiner negativ eingestimmten Opernsängerin in dir verklickern könntest, dass sie bitte die Bühne verlassen soll. Der Auftritt gehöre schließlich dir und nur dir allein. Wie würdest du dich fühlen, wenn alle negativen Gedanken sich zum Positiven verwandeln könnten? Ich mach das schon. Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Egal, wer da jetzt vor mir sitzt und was die anderen über mich denken, ich gehe einen Schritt weiter und zwar einen gewaltigen. Und so kannst du es in jeder Situation tun. Das Leben stellt uns nun mal vor Herausforderungen. Wir können manches einfach nicht verhindern und müssen da durch. Wir verabschieden liebe Menschen in unserem Leben, verlieren den Job oder haben einen Bad Hair Day. Da hilft es nur schön, den Kopf durchzuföhnen und sich klar zu werden, welche Gedanken, die durch die jeweilige Situation ausgelöst wurden, zu welchen Gefühlen führen sollen. Wir haben es in uns, wir müssen nur darauf zugreifen. Ich habe heute bei Instagram ein wundervolles Reel einer lieben Freundin gesehen. Wasserüberflutet steht sie mit langen, strähnigen und tropfenden Haaren im Regen und sagt mit einem Grinsen in die Kamera, »Hey, alle haben gesagt, es wird nicht regnen, aber der Himmel macht halt, was er will.« Und sie tanzt und freut sich ihres Lebens darüber, dass sie gleich triefend, nass und glücklich eine Geschichte erzählen kann. Die Kunst im Leben besteht nicht immer darin, sich bequem in die Sonne zu setzen und die kleinen Schäfchenwolken zu beobachten. Das Können besteht darin, mit gutem Mindset im Regen zu tanzen und zu merken, dass auch schlechtes Wetter positive Gefühle herbeiführen kann, wenn wir unsere Gedanken immer auf strahlenden Sonnenschein programmieren. Leider ist es nicht so einfach, die kleine Opernsängerin in unserem Dachstübchen auszuschalten. Aber vielleicht können wir von Sopran auf Bass oder Disney-Geträller umsteigen. Meine kleine Sopranistin hat mir oftmals viel zu laut ins Ohr gedröhnt. Und das immer und immer wieder in höchsten, beeindruckendsten Tönen. Du bist nicht gut genug, war ihr größter Triumph, die Arie ihres Lebens. Danach jedes Mal Standing Ovations und tosender Applaus von meinem großen Angstpublikum. Die flippten förmlich aus und warfen tausende rote Rosen auf die lichtüberflutete Bühne. Die opulente Sängerin hatte ihnen aus der Seele gesprochen bzw. gesungen. Und was passierte nach der Arie? Die Angstherren gingen vor die Tür, rauchten sich ein bis zwei Zigaretten am Eingang und erblickten die große Leuchttafel an der Kasse. Die grellroten Buchstaben, die soeben aufblinkten, setzten blitzartig Endorphine frei. Die nächste Arie, »Ich bin eine schlechte Mutter«, beginnt in 10 Minuten. Es sind noch Plätze verfügbar. Feine Sache, dann holen wir uns doch schnell einen leckeren Sekt und überraschen unsere Frau, dass der Abend noch etwas länger andauern wird. Sie setzten sich vorfreudig hin. Die Angstfrau war erst etwas verdutzt, nahm dann ihren Mann in den Arm, gab ihm einen Kuss und freute sich, dass sie nicht in die kalte Nacht hinaus müsse. So war mein Leben. Ich blieb immer schönartig auf meinem roten Samtsessel sitzen, ließ mich von meiner Sopranistin betören und war froh, dass ich nicht von der Stelle musste. Es war ja mehr als bequem. Nach der etwa 290.612. Vorstellung musste sich die brave kleine Angstfrau in mir ordentlich vor der Theaterpforte die Beine vertreten, weil sie mit der Zeit einfach eingeschlafen waren. Diesmal hatte sie aber VIP-Karten für die allererste Reihe. Kann losgehen, mein Schatz. Sie nahm bedudelt ihren Sekt zur Hand, blickte auf das Orchester, vernahm die ersten dumpfen Basstöne und dann... Surprise, surprise. Die Sopranistin war so heiser, dass sie nur noch eine krächzende Stimme herausbrachte. Wie Cruella de Vil aus dem bezaubernden Disney-Zeichentrickfilm 101 Dalmatiner. Madame Schisser prustete los aus tiefster Kehle. Sie hatte noch nie so einen Lachflash bekommen. In diesem Moment wurde die üppige, gestandene Opernsängerin zu einem knochigen Gestell mit Stöckelschüchen und Pelzmantel, mit zerzausten schwarz-weißen Haaren und Lippenstift auf den Zähnen. Sie trällerte immer noch unberührt und gab sich ihrer Arie hin.
»Du wirst deinen Kindern niemals gerecht werden, Fräulein Schwertfeger!«
Alle Dämme brachen, Tränen liefen. Alle anderen Angstmenschen konnten überhaupt nicht begreifen, wieso in der ersten Reihe ein derartiger Tumult herrschte. Die Angstfrau verschüttete ihren Sekt auf ihren Nebenmann, ein grimmiger Untersetzer mit Schnäuzer. »Jetzt reicht es mir aber«, murmelte dieser und verließ den Raum. Seine Schwiegermutter, seine Frau sowie die drei Töchter folgten unauffällig. Die Energie ging weiter. Immer mehr Angstmenschen waren genervt vom Gewirr und Gepruste aus der ersten Reihe. Irgendwann war der Raum leer. Der Vorhang wehte und schloss sich. In der Stille schaute Frau Angstmann ihren Gatten an. »Es wird Zeit. Lass uns nach Hause gehen und einen Happen essen.« Wenn du deine innere Opernsängerin nicht mehr ernst nehmen könntest, wirkt sich dies erheblich auf deine Gefühle aus. Denn Gedanken werden zu Gefühlen, diese führen zu Handlungen. Handlungen erwirken Gedanken, die wiederum Gefühle aktivieren und so weiter. Du kannst den Kreislauf an jeder Stelle durchbrechen. Gib deiner Sopranistin, deiner Gedankenqueen eine andere Stimme. Mach sie schrill oder leise, extrem schnell oder langsam. Gib ihr einen sächsischen Akzent. Lass sie wie deinen Lieblingsmathelehrer aus der 7. Klasse oder Daniel Craig klingen. Stopf ihr Kartoffeln in den Mund oder lass sie einen Bienenstich auf der Zunge haben, sodass der Lappen die ganze Zeit beim Sprechen heraushängt. So wie es für dich am lustigsten, angenehmsten oder skurrilsten erscheint. Hier gibt es keine Grenze. Die Grenze bildet nur deine Fantasie. Zudem spielt die Anrede eine entscheidende Rolle. Oftmals beschimpfen wir uns in Gedanken selbst aus einer anderen Perspektive. Wieso bist du zu blöd dazu? Hättest du nicht besser aufpassen können? Wenn die Angstarie ganz intensiv in dir schallert, könnte es auch sein, dass du bereits in der Ich-Form gefangen bist. Ich schaffe das nicht. Ich bin nicht gut genug. Gönne dir Distanz von dem, was du nicht möchtest. Ein höfliches Sie ist da eine hübsche Alternative, um dem Ganzen eine abstruse Krone aufzusetzen. Der Unterschied zu deiner eigenen Stimme im Kopf, die singt, ich bin ein Versager, zu einer inneren Stimme, die quakend wie Donald Duck klingt, der brabbelnd sehr undeutliche Worte durch den Raum gleiten lässt wie, Sie sind eine Versagerin, Frau Schwertfeger, ist dabei deutlich angenehmer, oder? Wir nehmen die Bedeutung der Worte aufgrund der Verpackung nicht mehr so ernst und lassen unseren Darsteller nach kurzer Aufführung von der Bühne abtreten. Will die innere Stimme dennoch wieder eintönig, laut und unangenehm durchdringend auftreten? Beschäftige dich mit deinen Gefühlen. Lade deine Angst mal ein als Person. Wie würde sie aussehen? Was würde sie dir wohl sagen wollen? Dann gehe mal hinein in diese vorgestellte Angstperson und frage dich, was es braucht, damit es dir besser geht. Vielleicht möchte deine Angst nur mal gesehen und anerkannt werden. Vielleicht braucht sie eine liebevolle Umarmung und möchte einfach mal ins Ohr geflüstert bekommen, alles wird gut. Es ist okay, du gehörst zu mir. Gefühle möchten gehört und angenommen werden. Das ist das, was dich ausmacht. Ohne diese Gefühle wärst du nur eine leere Hülle. Wenn du Angst, Trauer oder Wut unterdrücken willst, was wird dann passieren? Irgendwann reißen sie dir die Bude ein. Du kannst die Tür zum Theater noch so sehr verrammeln. Sie werden klopfen, weil sie gehört haben, ohne Publikum liefe hier nichts. Du kannst sie liebevoll ausladen und sagen, kommen sie doch bitte später wieder. Dann haben wir zu unserem Angstpublikum auch noch den Rang der Frustapplaudierer und Trauermenschen eingeladen und du hast dreifach so viel Publikum unterzubringen als bisher. Langsam wird's logistisch problematisch und du wirst ins Handeln getrieben. Alternativ, vorher zu reagieren, wäre an dieser Stelle deutlich entspannter. Ich schaue mir einfach mal an, was da auf der Bühne laufen soll. Du bist nicht gut genug, hatte ich nun wirklich zu Genüge. Ich wechsle einfach mal das Programm. Welche Platte müsstest du auflegen, damit die Sängerin inspirierend trällert und danach das dementsprechende motivierte Publikum tosendem Beifall klatscht? Meine Gedankenmanagerin wartet 10 Minuten und entscheidet sich für die Werbetafel. Versuch es einfach, du schaffst das. Hört sich irgendwie sympathisch an. Meine kleine Angstfrau sagt zu ihrem Mann, nö, Schatzi, das ist nix. Wir hatten unsere Arie, leckeren Sekt und einen gemütlichen Abend. Lass uns nach Hause gehen. Hinter ihr steht Frau Neugier, die schon ewig in der endlos langen Schlange gewartet hat und sagt, 2 Karten bitte. Es ist in Ordnung, Angst zu haben. Es ist in Ordnung, Sicherheit in sein Leben zu lassen. Auch die Angst hat ihre nette Seite. Wenn du als Kind einen Albtraum hattest und zu Mama gelaufen bist, hat sie dich vermutlich in den Arm genommen und so deine Geborgenheit und deine Sicherheit eingeladen. Deine Emotionen wollen geliebt und beachtet werden. Sie wollen dir nichts Böses. Sie wollen deinen Körper beschützen, dir ab und an einen kleinen Zwicker in die Magengegend geben, um deine Entscheidung vielleicht noch einmal zu überdenken. Gefühle sind nicht dazu da, um uns zu schaden, sondern wollen uns helfen, mit jeder Situation klarzukommen, um das Beste für uns herauszuholen. Gestaltest du dein Programm positiv und fröhlich, wird deine Stimme sogar eine innere Mentorin für dich sein, von der du ordentlich etwas lernen kannst, indem du einfach entspannt in deinem Samtsessel zuhörst. Auch deine negativen Programmeinlagen bringen dich mit der mentalen skurrilen Veränderung, wie der schrillen Stimme oder der distanzierten Ansprache dazu, genauer hinzuhören. Was will mir diese Comicfigur dort im Rampenlicht eigentlich sagen? Will sie mich warnen? Soll ich einen Gang zurückschalten? Danke für die angenehme Abwechslung und den Hinweis, ich habe ihn wahrgenommen. Die nächste Vorstellung entspricht nun aber wieder meinem Comedy-Ich. Das gemischte Publikum macht immer noch die größte Party. Also versuche dein Programm möglichst ausgewogen zu gestalten. Denn umso mehr Emotionen lädst du für dich ein, die dich näher an dein Ziel heranbringen. Ein bisschen Drama gehört halt auch zum Leben dazu. Wo wäre sonst die gelungene Abwechslung? Wäre immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, würden wir den Blick für die schönen Dinge gar nicht mehr wahrnehmen, weil wir keinen Kontrast haben, der das Positive bestärken kann. Ohne das Traurige im Leben, wo wäre da das Happy End? Wenn ich allerdings mal komplett neben der Spur hänge und meine Gefühle mich quasi erdrücken wollen, weil meine Oper überfüllt ist mit Wut, Stress und Traurigkeit, hilft mir ein simpler Trick, um das Opernhaus wieder zu entrümpeln. Der Herzknopf. Erstens, raus aus der Situation. Wenn du dich zum Beispiel aus einer anstrengenden Situation im Familienalltag rausziehen möchtest, bevor es zu eskalieren droht, begib dich an einen ruhigen Ort. Kleiner Tipp, setze einen kurzen Impuls mit Stopp, wir können gleich weiterreden, ich muss mal kurz zur Toilette. Diese Aussage hinterfragt niemand. Keiner wird sauer auf deine Notdurft sein. Zudem setzt du direkt ein Timeout-Zeichen zum Abkühlen. Zeigst sowohl Interesse als auch deine Fähigkeit für eine konstruktive, proaktive Gesprächsführung. Zweitens, aktiviere den Herzknopf. Wenn du deinen Ruheort oder das stille Örtchen aufgesucht hast, lege beide Hände auf deinen Brustkorb und stelle dir vor, dass darunter, wo das Herzchen sitzt, ein dicker roter Löschbutton platziert ist. Dein Herzknopf. Drittens, tiefe Atmung. Nimm ein paar tiefe Atemzüge und fülle mit dieser Luft deinen gesamten Bauchraum. Achte darauf, wie dein Herz für dich schlägt, wie sich dein Bauch mit jedem Atemzug mehr und mehr füllt, bis er so prall ist, dass alle Luft wieder sanft entweichen darf. Viertens, stelle 3 Fragen. Dann stell dir die 3 nachfolgenden Fragen, die das vorherrschende Gefühl eindämmen sollen. Jede Frage kannst du gedanklich in eine bunte Blase in der Farbe deiner Wahl hüllen. Grün zum Beispiel wirkt besonders beruhigend, gelb bringt dir dein Strahlen zurück, ein schöner Blauton lässt dich noch tiefer in deine Ruhe bringen und sorgt eventuell für Abkühlung. Wähle, was dir in diesem Moment gut tut, deine Intuition wird die richtige Farbwahl treffen. Achte dabei weiterhin auf eine ruhige, tiefe Bauchatmung und beantworte danach die 3 Fragen. Kann ich dieses Gefühl in diesem Moment akzeptieren und annehmen? Will ich dieses Gefühl loslassen? Wann will ich es loslassen? Jetzt. Fünftens, Herzknopf betätigen. Beim Jetzt drücke mit einem leichten Impuls auf deinen Notknopf und atme dabei tief aus, bis alle Luft aus deinem Körper entwichen ist. Es folgt eine beruhigende Leere, die dich einige Sekunden begleiten darf. Danach sollte es dir schon deutlich besser gehen. Dein Operntheater hat wieder Platz für positive Gefühle. Der Kopf ist frei. Wiederhole bei Bedarf die Schritte 3 bis 5.